So, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zusammen hier zur Primetime direkt nach der Mittagspause auf den Tech Days 2013. Heute haben wir einiges vor und zwar wollen wir einmal den TFS uns angucken. Ich habe so ein paar persönliche Highlights ausgesucht, die uns die letzten Jahre oder mich zumindest begleitet haben. Und zum anderen gibt es eine neue Version vom TFS, auch da steckt viel drin. Machen wir so ungefähr halb-halb, das heißt die Hälfte, was ist neu und die Hälfte, was gab es schon vorher und wurde vielleicht nicht genutzt. Man hat nämlich festgestellt, viele wirklich coole Features schlummern in diesem Team Foundation Server oder einem dieser Beipackprodukte und die meisten nutzen es gar nicht. Wir können einen kurzen Check machen, ob das stimmt. Wie viele Menschen nutzen den Microsoft Test Manager? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, das ist das erste Mal, dass wir die magische Schallmauer von 10 Leuten pro Raum erreicht haben. Ich bin schwerst beeindruckt. Viele haben ihn ja über sein Partnerprogramm zum Beispiel gratis in der Visual Studio Premium mit drin. Das heißt, vielleicht wäre das ein Tool, was man an der einen oder anderen Stelle nochmal mit nutzen möchte. Und gucken wir mal, was ich so vorbereitet habe. Nun, es gibt noch ein kleines Problem, was wir festgestellt haben bei der Vorbereitung dieser Konferenz und insgesamt der Qualität der Vorträge. Sie wissen, wir haben alle unterschiedliche Leistungskurven und generell sehen die ungefähr so aus, dass es ein Leistungshoch und ein Leistungstief gibt. Momentan befinden wir uns bei dieser Linie, die gerade auf die mittlere Linie knallt. Wir sind also jetzt momentan hier bei 13 Uhr. Das heißt, meine Aufgabe ist es, sie um 14 Uhr wieder abzugeben, ein Stück weiter unten auf der Linie. Ja, Sie müssen danach fertiger rausgehen, als Sie jetzt reingekommen sind. Das muss man berücksichtigen als jemand, der jetzt einen Vortrag vorbereitet. Das nächste Problem ist natürlich, dass Ihre Aufmerksamkeitsspanne auf 60 Minuten gesehen zum Ende hin abfällt. Und wie bauen wir eigentlich die meisten Vorträge? Wir bauen sie so auf, dass am Ende das Highlight kommt. Am besten natürlich kurz vor Schluss, dass wenn die Demo auch daneben geht, sie wirklich komplett in die Pause reinzieht und wir es nicht mehr schaffen. Ja, also am Ende kommen die tollsten Sachen dann, wenn Sie eigentlich alle schlafen. Ja, das ist natürlich ungünstig. Wir müssen das irgendwie anders machen. Das heißt, wir können nicht von der klassischen Dramaturgie ausgehen, die so aussehen würde, dass man erstmal die Neugierde weckt und dann zu einem Höhepunkt hocharbeitet und sie dann komplett fallen lässt, so einen sanften Ausklang einleitet, sondern wir brauchen eine völlig andere Strategie. Also habe ich mir überlegt, das wird der erste Tech Days Vortrag, den wir einfach rückwärts gestalten. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie da waren. Falls Sie noch Fragen im Nachgang haben, meine E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Wenn Ihnen sehr langweilig ist am Wochenende, unten rechts finden Sie weitere Informationen, inklusive meine zwei Blogs, die ich schreibe, wenn mir langweilig ist am Wochenende. Die Sachen, die wir uns eben angeguckt haben in den letzten 60 Minuten, kommen ja aus den verschiedenen Verpackungen, aus den verschiedenen Visual Studio Editionen. Ich habe das hier mal alles einsortiert, jetzt die ganzen neuen Features vom TFS 2013. Das ist für Sie als Nachschlagewerk, finden Sie dann in den Folien. Falls Ihnen dieser Vortrag auch so gut gefallen hat wie mir, wir haben ja viel geschafft in den letzten 60 Minuten, dann können Sie auch einen Kurs besuchen, den wir im Januar veranstalten, wo nicht nur die Microsoft-Werkzeuge alleine drinstehen, sondern vor allem auch dieser ganze Aspekt moderne Softwareentwicklung, Scrum, agile Software, alles zusammengeworfen. Der eine oder andere war vielleicht sogar schon mal da. Wenn Sie das erleben wollen oder auch einen Product Owner kennen, der vielleicht mitmachen möchte, im Januar bieten wir das nächste Mal an mit Microsoft Schweiz. Ein sehr spannender 3-Tages-Kurs. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Natürlich fragen Sie sich, wo kriegen Sie weitere Informationen zu diesen spannenden Demos, die Sie eben gesehen haben? Das wären die offiziellen Hilfelinks. Und erschrecken Sie nicht, obwohl es MSDN-Links sind. Sie werden sich wundern, wenn Sie auf diese Seiten draufklicken. Die Hilfe ist endlich mal besser geworden. Also vorausgesetzt, Sie lesen die englische Hilfe und nicht die automatische Übersetzung ins Deutsche. Die ist erstaunlich gut geworden. Das heißt, da sind wirklich sinnvolle Sätze. Und nicht nur klicken Sie hier, klicken Sie da, sondern mit Empfehlungen, wann ist etwas sinnvoll, in welcher Reihenfolge sollte man es vielleicht tun. Da ist irgendetwas passiert, ich weiß noch nicht genau was. Aber irgendwas macht Microsoft jetzt richtig. Ich kann Ihnen nur empfehlen, einen Blick auf die nagelneuen MSDN-Seiten zu werfen in die Library. Und das sind alle Features, die jetzt neu sind im TFS 2013. Gut, was haben wir eigentlich nicht gesehen in diesen 60 Minuten? Welche Themen sind zu kurz gekommen? Welche Themen kann ich Ihnen woanders vielleicht noch empfehlen? Die Themen sind nämlich eben deshalb zu kurz gekommen, weil wir andere Vorträge hier auf der Konferenz haben, die Sie behandeln. Das eine spannende Thema nennt sich Release Management. Microsoft hat ein Produkt erworben, das nennt sich InRelease und es kümmert sich um Release Management. Release Management ist alles, was nach dem Build-Prozess passiert. Sie checken ein, Ihr Build-Server läuft los, kompiliert alles zusammen und legt Ihre Exe- und DLL-Dateien irgendwo auf ein Netzlaufwerk. Und wie kommen diese Dateien jetzt auf eine Testmaschine oder später sogar auf eine Produktionsmaschine, falls Sie dafür verantwortlich sind? Vielleicht muss noch jemand genehmigen, erst dann werden die Dateien von der Testmaschine auf die Produktion geschoben. Diese ganzen Prozesse und auch einerseits technisch rumkopieren, anmelden, registrieren, andererseits vom Workflow her, dass Sie Leute genehmigen müssen, das Ganze finden wir im Release-Management wieder. Der Vortrag wird heute, oder dem Thema wird heute ein ganzer Vortrag gewidmet, finden Sie hier direkt im Anschluss. Ein weiteres spannendes Thema, man kann im TFS 2013 jetzt wählen zwischen zwei grundsätzlichen Arten, wie man gerne Versionsverwaltung betreiben möchte. Man hat die klassische Team Foundation Version Control, also alles so wie bisher, auschecken, einchecken, wie man es kennt. Oder es gibt die Möglichkeit, mit dem Open Source Werkzeug Git, das ist jetzt eingebaut im TFS, zu arbeiten. Das ist so eine dezentrale Versionsverwaltung der nächsten Generation, wie einige sagen. Da kann man viele interessante Szenarien vielleicht mitmachen. Wichtig für Sie, TFS kann beides, was die Vor- und Nachteile sind und was das Git eigentlich genau ist. Das ist ein ganz spannendes Thema, dürfen Sie sich heute freuen zur absoluten Primetime im Abendprogramm. 17 bis 18 Uhr, aber ich werde da auf mir das angucken, weil es ist ein sehr spannendes Thema. Ja, kommen wir zum Fazit meines Vortrags. Was Sie eben gesehen haben, wir haben uns packende technische Sachen angeguckt, wir haben uns nochmal angesehen, wofür der Testmanager sinnvoll ist, wir haben all die technischen Möglichkeiten ausgereizt von Data-Driven Unit-Test, Coded UI-Test, Test-Lab-Management, alles reingeworfen plus die neuen Features vom TFS. Ich hoffe, Sie waren genauso erfreut wie ich über diese Funktion, die Sie gesehen haben. Wie war es so? War gut, ja, okay, schön. Ja, ich habe es ähnlich empfunden, also gut, dass wir da was ähnlich sehen. Achso, jetzt kommt natürlich erst die Demo, wir kommen ja von hinten, ja, macht ja Sinn. Mhm. Die Demo rückwärts machen, das habe ich mir jetzt natürlich vorher noch nicht überlegt, wird jetzt etwas interessanter, als ich es eigentlich geplant habe. So, wenn wir von hinten anfangen, also wir kommen morgens ins Büro und fragen uns, hat das eigentlich alles geklappt, was wir eben programmiert haben? Dazu gehen wir in dieses wunderschöne Tool Microsoft Test Manager, MTM. So, und was haben wir da zu sehen? Da gibt es irgendwie alle Tests. Da gehen wir mal, es gibt, also die Bedienung dieses Tools erfordert einen Waffenschein, eine Spezialausbildung von mindestens 5 Tagen. Wenn Sie das nicht unter professioneller Unterstützung versuchen zu erlernen, diese Bedienung, haben Sie nach 2 Tagen garantiert keine Lust mehr. Intuition ist ein Fremdwort für dieses wunderschöne UI. Aber machen Sie sich nichts, wenn Sie wissen, wo Sie hinklicken müssen, wird es langsam erträglich. In dem Activity Center Testing, unter dem Hauptreiter Test, unter dem Unterreiter Analyze Test Runs, finden Sie direkt, nachdem Sie alles richtig eingestellt haben, den letzten Testlauf, der in diesem Fall automatisch unserem Build-Server nachts durchgeführt wurde. Aha, was hat er denn da so getrieben, unser Build-Server? Unser Build-Server erlaubt es sich nämlich, nachts durch unsere Anwendung durchzuklicken. Natürlich waren dafür einige Vorbereitungsschritte notwendig. Das ist das sogenannte Lab-Management. Das heißt, es gibt ein oder mehrere Testmaschinen, wo unsere Software hin installiert wird und sich dort von selbst testet. Von selbst heißt natürlich, wir haben das alles mal geschrieben, also sowohl das Deployment-Skript als auch die Tests. Das macht er natürlich nicht von selber, aber die Ausführung jede Nacht macht er selbst, sodass, wenn wir morgens reinkommen, wir nur in diesen Analyze-Test-Runs-Modus hier in diese Ansicht gehen, hier reingucken. Wir sehen, der gesamte Testlauf heute Nacht hat ein einziges Testergebnis gehabt. Es ging um den Testfall, addiere 2 Zahlen, aha. Und da ist ein Attachment dran von 160 Kilobyte. Es handelt sich um eine WMV-Datei. Wir können uns also ein Video angucken, was eigentlich unser Build-Server heute Nacht so getrieben hat. Er klickt relativ schnell, habe ich noch vergessen zu sagen. Und was aber auch irgendwie gut ist. Und er macht nach jedem Testfall, beginnt er auch ein neues Video. Also wir hätten wirklich für jeden einzelnen Testfall in einem längeren Testsystem ein einzelnes Video. Aber genau das Ziel wollen wir letztlich haben. Wir kommen morgens rein, irgendwelche automatischen Tests sind durchgelaufen und jetzt würden wir mit irgendwelchen manuellen Tests noch den Rest abdecken, der nicht automatisch erfasst werden konnte. Das Schöne ist, alles, was wir hier sehen, man muss ja nicht 3 Wochen lang den Betrieb schließen und das alles einbauen. Man kann das alles Schritt für Schritt machen. Die Einrichtung dieser Umgebung hier hat mich ungefähr 1 Stunde gekostet, wenn man weiß, wo man hinklicken muss. Sonst dauert es vielleicht noch 10 Minuten länger. Okay, 2 Stunden. 2,5. Das jetzt aber ohne das System Center Graffel. Das ist jetzt die Lightweight-Variante vom Lab-Management, die ich hier habe. Und ich glaube, das wäre noch ein gutes Ziel. Und man kann, wie gesagt, dann immer Schritt für Schritt noch weitere Tests hinzufügen, mehr und mehr machen, die dann nachts schon abgefackelt werden, ohne dass man manuell testen muss. Manuelles Testen ist weiterhin wichtig, machen wir auch weiterhin. Kann man auch sehr schön mit dem Testmanager. Aber erstmal wollen wir hier diesen Lab-Ansatz mal geben. Damit wir irgendwas hier mal machen können, irgendwas zu testen haben, habe ich mal eine Anwendung vorbereitet. Das ist unsere Anwendung, die wir testen wollen. Natürlich streng, Business Case ist klar. Ne? Wir wollen bei einem Glücksspiel Geld verdienen. Und am besten machen wir dazu mal einen Coded UI-Test. Coded UI-Test, wer nutzt die? Also Oberflächenautomatisierung mit Coded UI-Test, wer macht das schon? Relativ wenig. Na, ein Glück haben wir das Thema per Zufall hier mit eingebaut. Dann öffnen wir doch erstmal unser Projekt. Das ist Card Game 1. Einen schöneren Namen konnte ich nicht finden, nein. und fügen da mal schnell ein neues Coded UI Test Projekt hinzu mit dem wunderschönen Namen Coded UI Test Projekt 1. Nun, diese Coded UI-Tests werden, wenn man sie wirklich mal im richtigen Leben macht, sehr schnell auch unübersichtlich. Man muss sich da irgendwie überlegen, wie man da zu Rande geht. Die Demos, die wir hier zusammenklicken, sind meistens sehr toll, funktionieren auch sehr gut für diese Demo. Sobald man eine etwas komplexere Anwendung hat, wird es allerdings sehr schnell unübersichtlich. Was ich empfehlen würde, er bietet es ja hier auch schon an, dass man etwas aufzeichnen kann, ist diesen Recorder, den Visual Studio hier mitführt, auf jeden Fall zu nutzen für die Identifikation von bestimmten Elementen. Ich zeige mal ein Beispiel. Wir können ja mal die beste Software, die Microsoft jemals programmiert hat, als Beispiel nehmen. Und dann nehmen wir mal hier dieses Auswahlwerkzeug und sagen, ich würde gleich, wenn wir das programmieren, gerne gegen diese Textbox hier programmieren. Diese Textbox hätte ich gerne jetzt identifiziert. Ich brauche also später eine Variable, um auf diese Textbox zuzugreifen. Und jetzt kommt der Trick, das sieht man nämlich gar nicht, wenn man sich nicht länger damit beschäftigt. Man kann das hier so nach links aufklappen. Ist auch Intuition pur, ne? Wenn Sie jemals so einen Dialog bauen, wird Sie Ihr Chef drei teilen. So, hier links gibt es also Show UI Map. Das heißt, hier sehen wir jetzt den Pfad zu dieser Textbox. Das geht über irgendein Fenster und ganz oben ist das Notepad-Hauptfenster. Und wenn ich dieses Steuerelement jetzt wirklich im Code sehen möchte, muss ich hier oben auf das Plus drücken. Das heißt also, nimm diesen Pfad, den du hier gefunden hast und schreibe mir das in meine sogenannte UI Map. Das ist einfach automatisch generierter Code zur Identifikation genau dieser Textbox. Also einer Textbox in einem Fenster, wo oben Notepad draufsteht. Möchte ich haben. Jetzt hat er so ein paar Häkchen gemacht. Reicht auch noch nicht ganz. Jetzt müssen wir noch das wieder schließen hier. Ja, wunderbar. Jetzt sagen wir hier unten rechts Generate Code oder Alt G und brauchen jetzt aber keinen Methodennamen einzutippen, weil wir keine Aktionen aufgenommen haben. Wir haben keine Mausklicks oder keine Keyboard-Aktionen aufgenommen. Wir haben nur die Steuerelemente aufgenommen. Ich nutze den Recorder wirklich nur, um hier die Controls sich zu merken. Und jetzt schließen wir das Ganze. So, UI-Map wurde automatisch angelegt. Hier ist eine Referenz drauf, das heißt, ich kann die UI-Map nutzen. Test-Kontext ist ja immer in so einem Unit-Test vorhanden, manchmal braucht man den sogar. Und jetzt schreiben wir unseren ersten Unit-Test hier, starte Notepad und schreibe was rein. So, erstmal Notepad starten, dafür gibt es eine eigene Klasse, Application under Test, gleich New Application under Test, nee, ohne New, Punkt Launch. Das ist die Klasse, die man noch bitte verwendet, um seine Anwendung zu starten, die man testen möchte. Die Anwendung, die wir testen möchten, liegt wo nochmal genau? Ach, die liegt gleich zweimal auf der Festplatte. Wie praktisch. Dann nehmen wir noch eine von den beiden. So, ich hätte gerne Notepad gestartet. Am Ende des Tests wird ja der Prozess, den wir hochfahren, automatisch wieder geschlossen im Default. Wenn wir also nichts ändern im Standardfall, wird es automatisch wieder aufgeräumt. So, wenn Notepad hochgefahren ist, würde ich gerne Folgendes tun. Ich würde gerne mit dieser Textbox mich unterhalten, die Notepad hat. Und die finde ich ja irgendwo in dieser UI-Map. Punkt. Untitled Notepad Window. Was für ein schöner Name. Und wie heißt es jetzt? Kleiner Tipp, man kann diese Namen selber wählen. Hätte man sich rechtzeitig daran erinnert vorhin. Wenn man das nicht tut, sieht es so aus. Dann sucht man etwas länger. Gut, wie würde man nachträglich diese Namen noch hübsch machen? Aus aktuellem Anlass halte ich das jetzt gerade für eine gute Idee. Wir gehen auf diese Datei uimap.uitest, bearbeiten diese nach. Und jetzt wollte ich gar nicht hier rein. Ne? Nee, das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte sie per Doppelklick öffnen. Das ist ein Unterschied, ob man sie per Doppelklick oder per Rechtsklick öffnet. Da geht nämlich was anderes auf. Und das ist das Notepad-Hauptfenster ganz oben. Notepad-Hauptfenster. Darunter ist irgendein Notepad-Fenster wahrscheinlich für den Hauptbereich. Nehmen wir es mal Hauptbereich des Fensters. Und da drin finde ich das Notepad-Textfenster. Textfeld. Speichern, jawohl. Jetzt wird im Hintergrund der Code hoffentlich neu generiert. Und wir können diese Referenz zu Ende schreiben. UIMap.NotepadHauptfenster.Hauptbereich.NotepadTextfeld. Dann gibt es noch einen kleinen Trick, den man machen kann. Man nimmt dieses Control und nutzt den Befehl drawHighlight. Der tut jetzt nichts auf der Oberfläche, außer uns zu zeigen, dass er kapiert hat, was wir von ihm wollen. Es ist eine Kunstpause. Er bleibt also kurz hängen und malt einen blauen Rand um das Control, was wir gerade identifiziert haben. Wartet ein paar Sekunden, dann geht's weiter. Auch das wird später auf dem Video dann drauf sein, wenn wir das drin lassen. So kann man also an bestimmten Stellen wirklich nochmal so ein Ergebnis highlighten, kurz anhalten. Highlighten gibt es auch ein deutsches Wort für bestimmt. Ne? Hervorheben. Hervorheben? Ja. Ja, man verliert ein bisschen sein Deutsch. So, wir haben es jetzt also gehighlightet. Was vielleicht noch schön wäre, ist, dass wir einen Text eintippen. Ich würde also jetzt die Tastatur bemühen, das geht mit dem Keyword-Befehl. Ich würde dort gerne etwas Text eintippen, Sendkeys. An die Textbox möchte ich gerne folgende Tasten schicken, nämlich Hallo Welt. Und danach warte ich ein paar Sekunden. Wobei, warum ich genau jetzt warte, erschließt sich mir nicht. Aber ich warte trotzdem eine Sekunde. Oder ich highlighte einfach nochmal. Macht nicht wirklich Sinn, ne? Und danach prüfe ich ab, damit wir irgendwas zum Prüfen haben. Prüfe bitte, dass folgende zwei Werte identisch sind. Ich erwarte den Text Hallo Welt, Ausrufezeichen, in textbox.text. Er tippt das auch einzeln ein. Also man sieht richtig, wie er Buchstabe für Buchstabe eintippt. Was auch natürlich mit allen möglichen Sachen, die da noch so passieren kann. Man sieht auch, wenn die Meldung kommt, er killt trotzdem den Prozess. Oh, er sagt, es hat nicht geklappt. Warum nicht? Habe ich was falsch geschrieben? Ah, natürlich bewusst, um zu zeigen, dass das korrekt funktioniert. Ein Glück haben wir das gemacht. Wenn man das jetzt wirklich nachts laufen lässt, könnte man sich noch folgendes Tricks bedienen. Erstmal vielleicht ein paar Highlights weniger, damit es ein bisschen schneller geht. Aber vor allem könnte man ab und zu was abspeichern. Ich könnte das ganze Notepad-Hauptfenster nehmen, UI-Map Notepad-Hauptfenster, und kann sagen, gib mir doch davon bitte Capture-Image, also mach einen Screenshot. Das ist ja ein Image-Objekt. Ein Image-Objekt hat zufällig eine Save-Methode. Diese müssen wir jetzt noch an einen korrekten Ort legen und dann nennen wir das doch vorher .png. Na? Die Bildschirmauflösung kann heutzutage gar nicht groß genug sein. Wir brauchen noch einen genauen Pfad, wo man solche Dateien am besten hinspeichert während des Testens. Da gibt es zufällig was. System, IO, Path, Combine. Kombiniere mir folgende Angaben, nämlich aus dem Testkontext nimmst du mir bitte den Test-Run-Results-Directory-Pfad, vorher PNG, Klammer zu. Und nachdem du den Text eingetippt hast, bevor du die Prüfung machst, nennst du das doch bitte, man ahnt es schon, nachher PNG. Und jetzt wird das Ganze natürlich funktionieren, unter sich merken, und jeden Morgen finden wir nicht nur ein Video da, sondern auch eine Vorher- und eine Nachher-PNG. Messagebox ist egal, wie gesagt, der macht das Platz. Schon wieder ein Fehler. Was war es diesmal? Ich habe nicht. Ach, hello und hallo. Ja, gut, das sind jetzt international einfach, ne? Da muss man ein bisschen globaler denken, dann passt das wieder. Schade, dass es nicht so eine Assert-Punkt ist ungefähr gleich gibt. Ne? Das würde eigentlich in dem Fall so gut genug, ne? So 80% gleich. Ne? Würde mir meistens reichen in den Testfällen, wenn ich ehrlich bin. Ja, guck mal, das ist doch schon mal schön. Also er behauptet, es läuft. Wenn man jetzt diese Sachen sich angucken möchte, ist es ein bisschen schwieriger. Aber wir haben ja, da wir lokal jetzt ausgeführt haben, gibt es ja diesen einen Ordner, den Visual Studio mal anlegt, und man fragt sich, womit vermüllt eigentlich meine Festplatte diesen Test-Results-Ordner. Und da drin gibt es einen Unterordner out, wo die DLLs drin liegen, einen Ordner in, und da finde ich jetzt meine Vorher- und meine Nachher-PNG. Die Begeisterung ufert förmlich aus. Gut, wir haben einen ersten Test gemacht, den checken wir ein. Ah, bevor wir den einchecken, muss ich ihn noch irgendwie markieren, weil wenn wir gleich einen Bildprozess machen, habe ich sonst Angst, dass der Bildserver versucht, diesen UI-Test auszuführen. Ein Bildserver, der versucht, einen UI-Test auszuführen, funktioniert erstmal nicht, weil er als Windows-Dienst läuft, Security, und er muss ja erstmal eine Testmaschine haben, auf der er das ausführen kann. Nennen wir das doch einfach einen Test von der Kategorie Brauche UI. Das merken wir uns, brauche UI-Test, das Ganze checken wir ein. Coded UI-Test gegen Notepad. So, und es macht natürlich vielleicht noch Sinn, eine richtige Anwendung zu testen. Wir haben ja nicht umsonst hier auch eine Anwendung vorbereitet gehabt. Teste Blackjack. Auch hier können wir erstmal den Aufnahmerekorder verwenden, aber auch hier werde ich das so machen, dass ich bewusst eben nicht die Aktionen mit aufzeichne, sondern wirklich nur die Steuerelemente, mit denen ich arbeite. Warum mache ich mir eigentlich jedes Mal die Mühe und lasse nicht alles aufnehmen? Damit ich selber die Kontrolle wirklich habe, wie meine Testmethoden aussehen, damit ich Dinge auch nur einmal aufnehme, damit ich richtig mit Klassenstruktur, mit gemeinsam genutzten Bibliotheken arbeiten kann. Ich will ja weiterhin sozusagen bewusst hier programmieren, um all das, was wir bei der Programmierung tun, mit gemeinsam genutzten Code und schönen Code und so weiter nutzen zu können. Ich will nur, dass er mir die Variablen innerhalb dieser UI-Map zur Verfügung stellt, damit ich auf die einzelnen Buttons und Textboxen und so weiter direkt zugreifen kann. Kann man übrigens auch komplett selbst programmieren, wenn man viel Zeit hat. Wenn nicht, lässt man sich die Variablen von diesem Recorder aufnehmen und programmiert sich den Rest dann zusammen, den man braucht. Das ist unser Blackjack-Spiel. Wir haben hier also ein Fenster, was aufgegangen ist. Ich würde hier zum Beispiel gerne mal in den Optionsdialog reinschauen. Will ich das wirklich? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich ein neues Spiel starten. New Game, also wieder nach links klicken auf den geheimen Button, New Game Button identifizieren und sagen, ich möchte den haben. Das Ganze kriegt noch einen Namen, Blackjack, nennen wir es einfach Casino Window. Hauptfenster, keine Ahnung, was das genau ist, irgendein Fenster ist noch auf dem Wege und das ist dann der New Game Button. Na. So, angeklickt ist er, muss ich nicht mehr machen, passt. Dann spielen wir weiter. Könntest du aus dem Weg gehen? Hopp. So, es öffnet sich ein weiteres Fenster. Auf diesem Fenster muss man seinen Wetteinsatz festlegen. Ich würde gerne mit $25 starten. Und danach würde ich gerne gucken, dass in dieser Textbox, wo gerade $0 drinsteht, dann auch $25 drinstehen. Und wenn man vergisst, einmal auf den richtigen Button zu drücken, dann verschwindet der auch direkt. Man muss immer sagen, ja, ich will dich wirklich. Das ist die Textbox mit Dollar-Angabe. Ja, danke. Das ist dann das Blackjack-Casino-Fenster. Nee, das andere war doch schon das Casino-Fenster. Was mache ich denn jetzt? Das war das Willkommensfenster. Ja, das ist das Casino-Window. Das ist das Fenster über der Textbox. Fenster über dem Button. Das ist auch echt gutes Deutsch. So. Und was haben wir noch? 25er Button, also BTN oder Button 25. Das Ganze bitte wieder als Code generieren. Keine einzige Methode schreiben, sondern nur die UI-Map befüllen. Mit den Dingen, die wir brauchen, zurück nach Visual Studio. Jetzt müssten wir ja alles in der UI-Map drin haben, was wir so brauchen, zum Beispiel Casino-Window und so weiter und so fort. Wir beginnen genau erstmal wieder wie hier oben mit dem Application under Test starten. Wir starten vielleicht nicht Notepad dieses Mal, sondern unsere Anwendung. Einfach mal den Pfad kopieren, copy as path. So, jetzt müssen wir ein bisschen mehr tun als vorhin vielleicht. Das ist ein bisschen viel rumgeklicke. Also auf dem Willkommensfenster, das kam ja zuerst, wenn ich mich recht erinnere, da befindet sich doch, wie hieß denn das? Der New Game Button war es nicht. Tja, wie hat man das eben noch genannt? Hauptfenster. Und da gibt es den New Game Button. Das ist also der BTN New Game. Nenne ich den mal Button New Game. Dann nehme ich die Maus dazu und sage, liebe Maus, klick doch mal auf diesen BTN New Game. Dafür habe ich ihn ja gerade angelegt. Von Aktionen her kann man drei Dinge tun. Man kann mit der Maus arbeiten, man kann mit dem Keyboard arbeiten und man kann mittlerweile auch Touch-Gesten senden. Also zwei fettige Finger, die sich dann auf dem Display ausruhen und rauf und runter wischen. So, nach dem New Game-Fenster geht das andere Fenster auf. Auf diesem anderen Fenster finden wir einmal den Button 25, BTM 25, den wir ja zuerst anklicken wollten. This UI Map, das ist jetzt das Casino-Window. Im Casino-Window gab es Fenster über dem Button. Und dann gab es hier den Button 25 oder sowas. Button 25, genau. Dann brauchen wir noch die Textbox. Die Textbox. Das Schöne ist, es ist Testcode. Ne? Man kann nicht mal sagen, dass es hässlich ist, wenn man so schreibt. Bei Testcode darf man das nämlich. Er sollte natürlich trotzdem wartbar sein, wenn irgendwie möglich. Textbox mit der Dollarangabe. So, haben wir auch gemacht. Und wir klicken auf dieses BTN 25 drauf. Und wenn ich auf die 25 geklickt habe, das ist der Moment, wo wir prüfen können, dass der Wert auch angekommen ist. Der erwartete Wert ist $25 und der tatsächliche Wert ist die Textbox Text. Wo wir schon dabei sind, machen wir natürlich gleich noch ein Highlight. Ja, vielleicht schon davor oder dahinter oder davor oder dahinter. Davor. Und Steuerung RT zum Ausführen des aktuellen Tests. So. Oh, da ist übrigens ein blauer Rand drumherum. Das sieht man auf blau natürlich optimal. Aber es ist zu erkennen gewesen, oder? Ja. Grün. Okay, also es ist wirklich einfach, einen UI-Test einfach mal dahin zu schreiben. Man nimmt sich den Recorder, nimmt sich alle Buttons auf, die man braucht. Man schreibt sich ein bisschen Logik, nutzt alle seine Programmierkenntnisse, Mehrfachverwendung, gemeinsam genutzte Klassen und so weiter. Man muss ja nicht seine ganze Anwendung durchtesten. Es reicht ja schon, die 1, 2, 3 Hauptpfade durchzutesten, dass man jeden Morgen weiß, diese 3 Pfade gehen immer noch. Ich kann ruhig schlafen, ich kann vor jedem Update mit einem gewissen ruhigen Gefühl rangehen. Und wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, oder ein paar Monate wahrscheinlich schon, fragt man sich nachher, wie konnte ich jemals früher eine neue Version meiner Software ausliefern, ohne dass die wichtigsten Pfade eigentlich automatisch getestet wurden. Also wenn man einmal damit angefangen hat, fragt man sich, wie war noch mal die Welt davor, damals, als die Welt noch grau war? Ja, also ruhig mal versuchen, es ist wirklich kinderleicht. Die Coded UI-Tests sind in der Premium Edition drin, die ja viele haben von Visual Studio. Ist nicht unbedingt etwas, was jetzt jeder Tester vielleicht machen kann, aber mit Hilfe dieser Aufnahmefunktion, dass man eben einmal diese ganzen Variablen generieren kann und eigentlich nur noch mit Mausklick und Keyboard.Zen-Keys arbeiten muss, ist eigentlich jetzt nicht mehr so schwer, auch wenn es richtige Programmierung ist. So, das checken wir auch noch ein. Das ist jetzt unser richtiger Test. Ein richtiger UI-Test. Was sind die Zutaten für einen automatischen Testlauf in der Nacht? Wir brauchen erstmal überhaupt einen Build-Prozess, der das Ganze zusammenkompiliert und macht und tut. Es gibt eine neue Build-Prozess-Vorlage im TFS 2013, die ist ein bisschen noch einfacher geworden, damit man noch schneller zurande kommt. Unser Programm heißt hier CardGame1 und das soll der Build-Prozess sein, der letztlich kompiliert und vielleicht auch Unit-Tests laufen lässt, die jetzt keine ausführbare Umgebung brauchen. Das Ganze soll bitte per Continuous Integration nach jeder Änderung erfolgen. Ich brauche das Projekt, dich brauche ich nicht. Ich brauche nur den einen Ordner CardGameDev, da ist alles drin. Das Ergebnis eines Bildprozesses landet ja klassischerweise auf einem Netzlaufwerk. Das ist natürlich dann gut, wenn man Netzlaufwerke hat und man die auch darauf zugreifen kann. Das ist manchmal aber eher schlecht, vor allem wenn man über das Internet geht. Neuerdings gibt es die Möglichkeit zu sagen, speichere das einfach irgendwo auf den Team Foundation Server. Wo ist mir eigentlich egal? Und wenn ich den Ergebnis dieses Bildprozesses brauche, würde ich es gerne runterladen können als ZIP-Datei und dann sind die halt da. Und das ist völlig ausreichend, eben zu sagen, kein Netzlaufwerk, sondern ZIP-Datei-Download bitte. Bildprozess, die neue Default-Template, ist jetzt organisiert nach 5 Bereichen. Und der einzig wichtige Parameter im zweiten Bereich ist, welche Solution kompiliert wird. Und wir sollten jetzt noch im Bereich 3 Testing angeben, was nicht getestet werden soll, nämlich die Testkategorie. Testkategorie ungleich, brauche UI, braucht UI? Jetzt wisst ihr, wie ich es hier genannt habe, ne? Braucht UI wahrscheinlich, oder? Brauche? Was sieht man wieder draus? Gute Namen sind die halbe Miete bei der Programmierung. Wieder ein Grund, warum ich nicht mehr Programmierer bin, sondern heute hier stehe. Die Namen waren immer so schlecht. Dann kann man halt nur noch Demos machen. Genau, das ist auch schon das einzig Wichtige. Das heißt, der Build-Server kann jetzt schon laufen. Das ist sein Teil. Und wir brauchen halt 2 Build-Prozesse. So wird das im Team Foundation Server gemacht. Ein Build-Prozess nimmt das, was eingecheckt ist, und legt es entweder auf ein Netzlaufwerk oder jetzt in diese neue Ablage auf dem Server. Und der zweite Bildprozess nimmt es von da, geht zu einer Testmaschine und lässt es auf dieser Testmaschine laufen. Von diesem zweiten Bildprozess kann ich auch verschiedene haben. Ist eigentlich auch gar kein Bildprozess, der heißt nur so. Er baut ja nicht, sondern er kopiert nur und lässt Tests laufen. Davon kann ich aber mehrere haben, so viele, wie ich vielleicht Testmaschinen und Testumgebungen zur Verfügung habe. Also läuft vielleicht einmal der Ich-baue-Bild und danach laufen ganz viele, ich lasse die Tests auf verschiedenen Umgebungen laufen, weitere Bildprozesse. Übrigens noch daran denken, dass der Default hier bei den Aufräumrichtlinien, den Retention Policies, so eingestellt ist, dass die Testergebnisse nicht weggeworfen werden. Zu Deutsch heißt das, sowas wie die Videos, die hier aufgenommen werden, bleiben auf Ewigkeit im Team Foundation Server drin. Das ist die ersten paar Monate noch in Ordnung. Dann kriegt man leichte Sorgen um seine Festplatten. Also solange das jetzt kein super wichtiger Bild ist, den man unbedingt die nächsten 10 Jahre behalten möchte, stellt man es hier auf Bitte alles aufräumen
und dann behält er hier laut Einstellung die letzten 10 und danach werden auch die Testergebnisse weggeworfen. Man hat immer noch die Möglichkeit, wenn man ein Bild ausliefert, zu sagen, den bitte nicht von den Aufräumregeln erfassen, der bleibt dann auch länger und seine Testergebnisse dann auch. So, du wirst zum Favoriten, Rechtsklick, Feuer, Feuer. Gut, gleich baut er zu Ende, dann steht er zur Verfügung. Wir brauchen jetzt eine Testumgebung. Eine Testumgebung ist im einfachsten Fall einfach nur irgendeine Maschine, die ein Betriebssystem hat, möglichst sauber ist und wo wir Adminrechte drauf haben. Und alles andere macht der Testmanager für uns. Das heißt, wir gehen in diesen Testmanager, wo wir vorhin schon drin waren, MTM. Dort wechseln wir rüber in die Seite für Lab-Management, Lab-Center, alles wird grün. Und da legen wir eine neue Umgebung an. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten und die ich heute verwende, ist die erste, die sogenannten Standard Environments. Das Schöne daran ist, die gehen relativ schnell. Das heißt, ich kann hier einfach nur Namen eintippen, meine Testumgebung, das ist erstmal egal, was das für ein Name ist. Dann gebe ich hier die wirklichen Maschinen an, die da betroffen sind. Also meine Testmaschine 01 oder so, sag noch, was das für eine Rolle sein soll. Das ist ein Desktop-Client. Die Rollen werden später verwendet, um zu sagen, wo die Tests dann laufen sollen. Jetzt verbindet sich also, wenn ich hier ein paar Mal noch auf Weiter drücke, der Testmanager mit dieser Maschine, installiert das .NET Framework 4.5.1, installiert ein Visual Studio Test Agent, startet die Maschine neu. Und wenn ich gesagt habe, ich will auch UI-Tests machen, meldet er sich auch mit einem Account dort an, weil man muss ja angemeldet sein auf der Maschine, damit ein UI-Test laufen kann. Das heißt, er meldet sich nach dem Neustart dort an. Der Traum einer jeden IT übrigens, eine Maschine, die sich automatisch in unser Domainnetzwerk einloggt, ohne ein Passwort abzuverlangen, genial. Gibt es für alles Lösungen natürlich. Man kann ein separates Netzwerk verwenden oder einen Workgroup-Rechner, muss gar nicht in der Domäne drin sein. Viele Möglichkeiten, das zu lösen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Nämlich, ich habe bereits eine Testmaschine, die läuft auch bereits. Und wir können auch gucken, dass sie schon läuft und dass es ihr gut geht. Gehen wir mal hier drauf. Nee, das brauche ich nicht. Mach das mal weg. So, da sehen wir, da ist schon jemand eingeloggt und dann ist so ein kleines Test-Agent-Fenster offen und er sagt, ich bin online, ich warte auf Befehle. Und jetzt können wir also entweder einen Bild-Server bitten, das einmal nachts zu machen, ihn hier zu betanken. Wir können es aber auch selber machen. Wir gehen einfach in den Test-Manager, gehen wieder zurück ins Testing-Center. Es sind so ein paar Schritte, die man jetzt machen muss. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend im Anfangsfall. Wir legen uns einen neuen Testcase an. Man muss immer einen Testcase anlegen, um einen automatischen Testfall ausführen und auswerten zu können. Der Testfall war, starte Blackjack und setze $25. Jetzt kriegen wir eine Nummer für diesen Testfall. Eine Nummer für diesen, Testfall 9. Und jetzt ist es ganz intuitiv, man schaltet kurz um wieder zu Visual Studio und geht dort in das Work-Item mit der gleichen Nummer. Das macht man ja über Steuerung Ä. Suche nach Work-Items geht ja über Steuerung Ä. Steuerung Ä, Nummer 9, Enter. Na, nicht verwechseln mit Steuerung Ü für Solution durchsuchen. Nein, es ist Steuerung Ä für diejenigen, die vorhin die ultimative Version von Visual Studio haben. Da gibt es eine Funktion, die nennt sich Code Maps. Die ist mit Steuerung Ö erreichbar. Ja, das sind die drei Tastenkombinationen, die speziell hier beliebt sind. Wobei die sich leicht anpassen. Zum Beispiel ist auf der Schweizer Tastatur das Ü und Ä manchmal vertauscht. Finde ich auch genial. Man muss also genau darauf achten. Es steht aber auch immer oben drüber, welche Tastatur gerade gilt. Und im Englischen sieht es natürlich ganz anders aus. Hier drin gehe ich jetzt ganz rechts auf den Reiter Associated Automation. Der zeigt mir, wenn ich auf die drei Punkte drauf gehe, alle automatischen Tests an, die in dieser Solution geladen sind. Zum Beispiel teste Blackjack. Und damit verknüpfe ich also diesen Testfall 9 mit diesem Testfall. Das muss man einmal per Hand machen. Es gibt auch ein Skript, wenn man das automatisieren möchte. Und jetzt, wenn ich also Testfall 9 starte, startet in Wirklichkeit meine Coded UI-Test Projekt DLL mit diesem einen Coded UI-Test drin. Eins müssen wir noch tun. Wir müssen noch für den gesamten Testfall sogenannte Test-Settings definieren. Und dort sagen wir, was er aufnehmen soll. Zum Beispiel bitte mit Video. Also während wir testen auf dem Testlab, so heißt die Maschine, die Umgebung, die wir eingerichtet haben, bitte Screen Video aufnehmen, bitte IntelliTrace aufnehmen, bitte das Windows Event Log aufnehmen. Das Video bitte ohne Sprachaufzeichnung, der Bildserver redet meistens sehr wenig nachts. Und das Video wird immer behalten, auch im Erfolgsfall, weil ich wieder Leuten meine Erfolgsvideos auch zeigen kann. Okay, das ist jetzt also bitte mit Video. Wir testen auf dem Testlab. Jetzt gehen wir wieder auf den zweiten Reiter Testing. auf den ersten Unterreiter-Run-Tests, auf den Test, den wir noch nie gestartet haben, drücken jetzt auf Feuer. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was hier passiert. Irgendwas fehlt noch, fällt mir gerade ein. Ja, ich weiß auch schon wieder was. Ich habe ihm noch gar nicht gesagt, wie er eigentlich an diese DLL rankommt. Ich habe ihm zwar gesagt, es gibt diese DLL, aber ich muss ihm sagen, welcher Bildprozess für ihn zuständig ist, nämlich der Card Game 1 Compile. Erst wenn ich ihm das gesagt habe, weiß er auch, wo er eigentlich an diese DLL kommt. Jetzt haben wir es gemacht. Zweiter Anlauf. Testen. Kann man das denn jetzt noch abbringen? Stopp ran, guck mal. Run-Tests. Der mit dem Fehler wirklich ausführen. Wartet auf Testcontroller. Schauen wir mal, ob sich was tut. Das ist der Moment, wo auch ein Zweitbildschirm sehr hilfreich ist. Wenn Fragen sind, jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt, während ich hier auf Refresh drücke. Running Tests. Teste Blackjack. Man muss schon sagen, es ist ein beeindruckendes Gefühl, seiner eigenen Software dann zuzugucken, vor allem auch im Video oder live, wie sich der Bildserver durchklickt. Selbst bei den Videoaufzeichnungen ist mir aufgefallen, wenn man das erste Mal einrichtet und die Leute gucken es sich an und sagen, wow, genial, was tun sie? Sie gucken sich nochmal das Video an. Als wenn da ein anderes Ergebnis bei rausgucken würde, ja? Es ist ein Video, mein Gott, es wird nicht nochmal ein anderes Ergebnis haben. Es ist ein Test, der immer grün bleibt, ja. Ja. Und wenn man am nächsten Tag irgendwie ein wichtiges Review-Meeting hat und es läuft mal nicht der Bildserver, nimmt man einfach das Video vom Vortag. Wenn man Marketing-Videos braucht zu den neuen Features, wir haben jetzt Videos, die der Bildserver jede Nacht neu aufnimmt mit der neuen UI, die wir gestern geändert haben. Also man hat gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen und das Ganze mit einem UI-Test, die wir hier in einer Viertelstunde zusammengeklickt haben. Also wirklich Dinge, wo man sich einfach mal hinsetzen muss. Man kann mit ganz, ganz kleinen Schritten in die Richtung hinarbeiten. Man muss sie nicht tagelang einschließen. Man kann wirklich schöne Dinge machen. Das ist natürlich noch nicht alles. Wie in jeder guten amerikanischen Verkaufsshow werden wir noch einen drauflegen. Hoffe ich. Indem wir noch ein Projekt hinzufügen und dort etwas einbauen, einen weiteren Coded UI-Test. Ja, sie hängen uns schon ein bisschen aus dem Hals raus, jetzt die Coded UI-Tests. Ich weiß. Diesmal nehmen wir noch vollständig auf und machen etwas Sinnvolles. Also zum Beispiel starten wir das. Und gehen auf eine sinnvolle Internetseite. Generieren jetzt auch wirklich den Code, der uns dahin bringt. OpenAmazon.com. Und dann nehmen wir weiter auf und sagen Team Foundation Server. Generieren das. Search for TFS. Okay, wir haben einen Test aufgenommen. Wunderhübsch. Wahrscheinlich, eventuell, wenn wir Glück haben, läuft er sogar. Also der eine Punkt, den ich jetzt hier mit rüberbringen möchte, ist, es gehen auch Webseiten. Die gehen sogar zum Teil besser als Windows-Anwendungen, weil man natürlich Vollzugriff jetzt aufs ganze HTML-Objektmodell hat. Man muss die mit dem Internet Explorer zwar aufzeichnen, so wie hier, das ging jetzt etwas schnell. Vor allem, eigentlich testen wir jetzt relativ wenig. Ne? Wir testen eigentlich nur, dass die Textbox noch da ist und der Button noch da ist und kein Fehler zurückkommt. Wir hätten jetzt natürlich noch irgendwo reingucken können, dass bestimmte Ergebnisse da sind, dass überhaupt der Titel sich geändert hat oder sowas. Wir haben ja die ganze HTML-Seite, das Object Model, zu Händen. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist das viel coolere. Wir nehmen es, wie gesagt, im Internet Explorer auf, geht nicht anders. Aber jetzt kommt der Browser Window, heißt die Klasse, die man sich merken sollte. Und der sagt man einfach, übrigens, dein aktueller Browser ist gar nicht mehr der IE. Du kennst doch auch ein paar andere Browser, habe ich gehört. Wie wäre das Ganze denn im Firefox eigentlich? Würde das ähnlich aussehen? Würde das eigentlich laufen? Ich weiß nicht. Das sind so Dinge, die Microsoft relativ stillschweigend irgendwelchen Updates hinterher liefert und eigentlich echt genial ist, aber sie vergessen so der Menschheit auch mal mitzuteilen. Oder es gibt noch einen anderen komischen Browser. Wie hieß der doch gleich? Der hier, ne? Ja. Bitte, wie viel? Opera, was? Habe ich gerade gehört? Mosaik, wenn es einer noch kennt. Ja. Er hatte keinen Frame-Support, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Oder war es der erste mit Frames? Das weiß ich schon gar nicht mehr. So, also wir können scheinbar durch eine Angabe von diesen drei möglichen Variablen IE, Firefox, Chrome andeuten, welcher Browser das bitte ausführen soll. Jetzt wäre natürlich schön, wenn er eigentlich die Tests, die wir haben, immer in allen drei Browsern ausführt vielleicht und womöglich auch wieder einen Screenshot macht und mit Draw Highlight wieder und irgendwo abbremst. Können wir alles wieder einbauen. Finde ich auch sehr gut. Aber wir müssen jetzt eigentlich den Test halt dreimal schreiben. Ne? So einmal hier für Chrome und einmal das und irgendwie dann intern hinkriegen. Kann man machen. Oder man sagt Folgendes, warum nehmen wir nicht einfach einen datengetriebenen Test? Es gibt ja diese Data-Driven Unit-Tests. Das heißt, man nimmt eine Textdatei noch hinzu. Eine Textdatei. Und nennt sie dann zum Beispiel Browsers, browsers.csv. Und in dieser Browsers.csv geben wir die drei Werte ein. Es gibt IE, es gibt Firefox, es gibt Chrome. Das sind die drei, die aktuell unterstützt werden. Mehr brauchen wir hier nicht. Wobei doch, wir brauchen noch eine Spalte für den Titel, Browser Type. Dann brauchen wir hier ein Data Source Attribut. Ich habe da mal was vorbereitet. Man ist ja auch ein klein wenig tippfaul, so. Und es handelt sich hier um die Datei Browsers.csv. Wir müssen darauf achten, dass diese Datei auch in den Output-Ordner kopiert wird. Copy if newer. Dann müssen wir sie hier als Deployment-Item angeben. Wir sagen ihm, deine Datenquelle ist ein Microsoft Visual Studio Test Tools Data Source CSV. Das ist ein spezieller Provider für Comma-Separated Values. Und du lädst dir bitte die Browsers.csv rein und öffnest dann die Browsers.csv. Ein Glück muss man das nur dreimal angeben. Die gehst du dann sequenziell durch, also immer in der Reihenfolge IE, Firefox, Chrome bitte. Und dann musst du hier als Variable natürlich nichts Hardcodiertes nehmen, sondern du gehst in den Textkontext, nimmst die aktuelle Zeile, die reingereicht wurde, dort die erste Spalte, wir haben ja nur eine Spalte, das tust, dringst du mir bitte. Verwandelst du bitte in einen String. Und das könnte eigentlich auch schon klappen. Jetzt baue ich eine Kunstpause ein, weil ich mich nicht traue, drauf zu klicken. Ja. Wer macht alles Webbrowser-basierte Anwendungen, Webanwendungen? Wer macht mehr so klassisch Windows? Ja, ungefähr gleich. Okay, gut. Zum Glück geht ja beides, ne? Deshalb ist die Frage eigentlich auch hinfällig. Aber eben, wir haben ja vorhin ganz wenig Meldungen bei Coded UI-Tests gehabt. Ich wollte unbedingt mal zeigen, wie weit die Technologie mittlerweile ist, wie einfach sie geworden ist. Sie ist in der Premium drin. Wenn wir die Lizenz haben, einfach mal nutzen. Es schadet nicht, einen ersten Schritt in die Richtung zu gehen, Build-Server dazu zu nehmen, und es alles durchtesten zu lassen und eben gerne mit allen drei Browsern, wenn man möchte. Das ersetzt natürlich nicht, dass der Microsoft Test Manager und vor allem manuelles Testen immer noch hochgradig gefragt sind. Beim manuellen Testen ist vor allem Folgendes ganz hübsch. Man kann den Test Manager also, genau wie auch den Feedback Client, dafür verwenden, dass man eigentlich ihn nur als Bug-Aufzeichnungstool, als Bug-Recorder verwendet. Weil eigentlich wollen wir doch alle, dass wenn jemand, der testet, einen Bug-Report gibt, der einigermaßen sauber geschrieben ist, reproduzierbar ist, möglichst viele Details dran hat. Und das große Highlight vom Test Manager ist eben, dass er diesen ganzen Recorder dabei. Der kann ein Video aufnehmen, der kann IntelliTrace, also einen Stacktrace aufnehmen, der kann uns die ganzen Zusatzinformationen geben. Das heißt, die Idee wäre zu sagen, man plant vielleicht erstmal auf der Webseite das, was man testen möchte. Das geht mittlerweile im TFS 2013 fast komplett im Web. Also man kann hier neue Testpläne anlegen, manuelles Rumgeteste. Da kann ich sogenannte Suiten, also Ordner anlegen, planloses Testen. Und dort kann ich mir jetzt ein Thema anlegen, also einen Testcase anlegen, oder ich kann mittlerweile auch über so eine Tabellenansicht Dinge einfügen, wenn ich mehrere Testfälle habe. Ich kann auch aus Excel direkt importieren. Ich habe da mal was vorbereitet. Also angenommen, ich habe mir schon die Mühe gemacht, irgendwelche Testfälle zu schreiben, dann kopiere ich die doch einfach aus Excel, schmeiße die hier rein auf einer Webseite. Ne? Paste aus Excel, Wahnsinnssachen. Und dann wird er hier entsprechend sehen in der ersten Spalte, was die Testfälle sind, was die Schritte sind, was die Verifikation dazu ist und hat uns, wenn wir zurückschalten, einfach nur zwei Testcases jetzt angelegt. So, und zu jedem Testcase, den kann man hier im Web ausführen, aber das ist eigentlich total langweilig, weil man kriegt dann irgendwelche Schritte und hakt die einfach ab und sagt, ja, nein, habe ich gemacht, fertig. Ist eigentlich nicht so cool. Cool wäre jetzt den Testmanager zu nehmen, weil der hat doch diese Videoaufzeichnung, diese ganzen extra Features, die der Entwickler eigentlich haben will, wenn er später den Bug lesen muss. Ich kann ja also aus dem Web starten, aber dann geht der Testmanager auf, nur als Bug-Recorder. Mit Videoaufzeichnung und allem, was man so aktiviert hat. Und jetzt teste ich also den gleichen Testcase, aber eben mit den Mitteln, die mir der Testmanager hier bietet. Jetzt angucken, ob das geklappt hat. Der letzte manuelle Testlauf war rot. Eine einzige Sache haben wir getestet, das stimmt. Den Testcase 1, der Testcase 1, die einzelnen Schritte kann man sich hier angucken. Ja, hat soweit funktioniert. Worauf man noch achten muss, ist, dass man vorher genau definiert, was alles aufgenommen wird, damit eben auch Videoinformationen drankommen, IntelliTrace drankommt, die einzelnen Klicks aufgezeichnet werden. Man kriegt all diese Informationen zugestellt. Ich glaube, ich habe da auch schon einen Bug vorbereitet. Ich habe zwar seinen Namen vergessen, aber glücklicherweise mit STRG E kann ich ja nach Work-Items bei mir suchen und kann fragen, gib mir alles vom Work-Item-Type ist gleich Bug, T-Doppelpunkt in Anführungsstrichen Bug. Und da gibt es einen Bug, App is crashing all the time. Okay, sehr interessant. Was hängt denn da so, was ist denn das für ein Bug? Was hängt da so alles dran? Hier hängt nichts dran. Okay, der war's nicht. Wir haben noch einen anderen Testbug. Ah, der sieht schon interessanter aus. Das ist ein Bug, der so aus dem Testmanager generiert wurde. Der hat eine Reihe an Diagnoseinformationen dranhängen, eben das IntelliTrace-Log oder auch ein sogenanntes Action-Log. Das Action-Log ist so eine ziemlich coole HTML-Seite, wo Windows genau das aufzeichnet, was Windows gesehen hat. Jemand hat die Card-Game-Exe geöffnet, jemand hat auf einen New-Game-Button im Fenster Blackjack-Casino gedrückt, genau da auf das W hat er gedrückt und hier rechts sieht man nochmal den Gesamtscreenshot mit diesem Teilauszug. Und dann hier auf dem nächsten Screenshot zu sehen, hat er auf die 50 gedrückt. Obwohl, wie man hier auf dem Gesamtfenster jetzt vielleicht sehen könnte, hier immer noch eine andere Zahl drin steht. Ja, also man sieht wirklich aufgezeichnet Tastatureingaben, Mauseingaben, Toucheingaben, die Windows gesehen hat. Und ich kann auch das IntelliTrace-Log öffnen. Systeminformation ist es nicht, sondern Testdata. Ich kann in den Debugger reinspringen, so eine Art Trocken-Debuggen, kann mir jetzt den Stacktrace aufmachen und gucken, wo ist das Ding abgestürzt, als mit dem Testmanager gesagt wurde, da gibt es einen Bug. Ah, wir sind im Fullscreen-Modus mal wieder. Und da sieht man jetzt auch hier, IntelliTrace hat gesehen, jemand hat auf den New Game-Button gedrückt, danach hat jemand auf den Button 50 gedrückt. Und wenn ich jetzt meinen Build-Server richtig konfiguriert habe, dann sieht man hier auch den Quellcode. Daran sieht man, dass man den Build-Server richtig und falsch konfigurieren kann. Wenn sich jemand fragt, wofür der Symbol-Server-Path beim Build-Server da ist, einfach was Gültiges eintragen. Man muss auch nicht verstehen, was er tut. Einfach was Gültiges eintragen, Netzlaufwerk abspeichern. Auf der MSDN steht zumindest original so drin. Da steht drin, Sie wollen da was eintragen, dann funktionieren einige Funktionen mehr als sonst. Völlig ohne Erklärung, was das ist, wofür man Symbole braucht. Einfach nur, Sie müssen es nicht verstehen, aber tragen Sie bitte was ein. Danach geht viel mehr als vorher. Ja. Zum Beispiel in dieser Stelle hätten wir Code und zwar noch genau die Versionsnummer aus dem TFS. Das richtige Changeset wäre da rausgeholt worden. Tolle Sache. So, wir haben jetzt schon eine ganze Menge gesehen. Data-Driven-Tests haben wir gemacht. Coded UI-Tests gegen Windows, gegen das Web. Wir haben gegen mehrere Browser-Versionen getestet. Wir haben ein bisschen Lab-Management in der kleinen Variante gemacht. Wir könnten Lab-Management noch schnell in der großen Variante hinterher schicken. Die große Variante heißt jetzt eigentlich nur noch, dass wir eben nicht mehr direkt im Testmanager selber etwas anstoßen, sondern eine zweite Bilddefinition machen. Diese zweite Bilddefinition heißt dann von mir aus CardGame 1 Lab und nicht mehr Compile. Der große Unterschied ist, dass wir eine andere Build-Process-Vorlage verwenden, nämlich die Lab-Default-Template. Und die hat nur einen einzigen wirklich wichtigen Parameter, nämlich einen Assistenten. Den muss man einmal überleben, das ist dieser freundliche Assistent. Herzlich willkommen, Dankeschön. Next. Wie heißt deine Umgebung, auf der ich die Tests laufen lassen soll jede Nacht? Sie heißt TestLab. Next. Welchen Bildprozess soll ich denn als Input nehmen? Das wäre Card 1 Compile. Und dann nimmst du bitte eine spezielle Version, nämlich die aktuellste, die du auf dem Netzlaufwerk oder einfach im Bildserver findest. Next. Soll ich auch Deployment-Skripte, Batch-Files, PowerShell-Skripte laufen lassen? Nö, lass mal, habe ich schon. Soll ich Tests laufen lassen? Das wäre ja der Grund, warum wir das machen. Wo soll ich die finden? Du findest die im, wo habe ich das vorhin reingetan? Ich glaube, müssen wir nachgucken, wo wir das Ding drin haben. Er muss nämlich die Ergebnisse irgendwo abspeichern und die Ergebnisse landen in einem sogenannten Testplan. Das war nicht im planlosen Geteste, sondern das war, habe ich das in TD-Prep drin? Das ist ein anderer, auch nicht. Dann habe ich es unter alle Tests wahrscheinlich. Ja, da oben ist er. Starte Blackjack, der liegt direkt da drin. Ich mache meine eigene neue Suite auf. Lab-Tests. Und da schiebe ich jetzt unseren Testfall rein. Das war dieser automatische, den wir vorher ausgeführt hatten. Und jetzt wähle ich auch mal die richtige hier aus. Ach, habe ich ja schon. Ah, okay. Das ist die All-Test. Ne? Ja, Lab-Test soll er ausführen. Alles, was in Lab-Test drin ist. Er sagt, dass es Windows 8 ist und er soll das bitte mit Video aufnehmen. Speichern. Bildserver, Rechtsklick, bitte feuern. Ja, wirklich. Mit ein bisschen Glück passieren gleich wieder nette Dinge. Gibt es noch Fragen dazu? Auf dem Testrechner, wo wir gerade drauf sind, wo er sich gerade durchklickt, ich kann UI-Tests laufen lassen, auch diese gegen mehrere Browser, wenn ich will. Ich kann normale Unit-Tests laufen lassen. Ich kann einfach irgendeine beliebige Exe-Datei aufrufen, je nachdem, ob sie 1 oder 0 zurückgibt, hat er ein Ergebnis. Also alles, was irgendwie automatisierbar ist. Ich kann einen Ordered-Test nehmen, der eine Reihenfolge vorgibt. All das kann ich hier an einen Test-Case ran attachen und dann wird es mit ausgeführt. Es muss aber immer einen Test-Case dazu geben, der im Testmanager angelegt und die richtige Suite reingetan wird und dann in Visual Studio noch verknüpft wird. Es sind ein paar Klicks, aber danach läuft es dann jede Nacht. So, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, fertig, sagt er hier. Hier hat er noch keinen Refresh gemacht. Da ist er. Er sagt, hat alles geklappt. Wenn man hier auf View Test Results wiederum klickt, dann landet man wieder im Testmanager. Er springt also noch ein bisschen viel zwischen Webseite, Visual Studio und Testmanager hin und her. Und da kann man sich die einzelnen Details angucken und eben auch das Video wieder aus der Nacht, was da passiert ist, das ja unser Eingangsziel heute unter anderem war. Also viele coole versteckte und auch weniger versteckte Features. Testmanager gerne einmal nutzen. Dann ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, dass man hier ganz witzige Dinge machen kann in der neuen Version von Visual Studio, als wir eben im Code waren. Kriegt man hier eine Reihe an Informationen angezeigt, vor allem wenn man Code hat, der aus dem Team Foundation Server kommt. Die werden asynchron nachgeladen. Ich sehe, wer als letztes an der Methode dran war. Das ist besonders gut, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und sich fragt, wer hat an dieser Methode zuletzt was geändert. Das ist aus zwei Dingen ganz interessant. Erstens, ich kriege die Informationen genau da, wo ich sie schon immer mal sehen wollte, nämlich in meinem Code drin. Und nicht, dass ich irgendwo anders hinklicken muss, wo ist die Datei nochmal, Rechtsklick, View History, rauf und runter scrollen. Die Information steht da, wo ich sie sehen will. Und sie ist vor allem runtergebrochen auf Methodenebene. Es ist nicht mehr, die ganze Klasse wurde angefasst von X, sondern diese eine Methode. Sie nutzen also tatsächlich eine Art Rekompilierung. Sie scannen den Quellcode, sie wissen, wo die einzelnen Methoden sind, um mir zu sagen, wer als letztes dran war, wie viele Codeänderungen es in letzter Zeit gab, wie viele Referenzen auf diesen Code existieren und ob es irgendwelche Testergebnisse dazu gibt. In allen Fällen hier momentan keine beeindruckenden Ergebnisse. Aber ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, wo habe ich das vorbereitet? Ach, wir haben ja hier in den Folien was. So würde das dann aussehen, wenn man ein paar Änderungen tatsächlich hätte. Das heißt, wir haben ja eine Methode. Wir sehen, dass drei andere Stellen im Code diese Methode nutzen. Es gibt insgesamt 2 von 2 Unit-Tests, die beide erfolgreich durchlaufen, die diese Methode testen. Wer als letztes dran war, es ist nur eine Person. Kürzlich gab es 3 Code-Änderungen, die hier passiert sind. Und ich habe aktuell die neueste Version, es ist die Local-Version, also es gibt keine neuere auf dem Server. Und hier rechts steht sogar noch ein Maintainability-Index, ein Wartbarkeitsindex. Da sieht man dann vor allem, wie seine Methode aussieht. Und jetzt kommt was viel, viel Schlimmeres als nur die reine Zahl. Sobald ich was im Code ändere und neu kompiliere, ändert sich der Maintainability-Index und er zeigt dahinter den Trend an. Nach dem Motto, deine letzte Änderung, minus 20 Punkte für Wartbarkeit. Echt gemein. Und der ist wirklich pingelig. Also ich habe Methoden mit, keine Ahnung, 30 Zeilen Code, wo er sagt, das ist aber nicht gut wartbar. 30 Zeilen. Ja, ich meine, früher habe ich ja war das noch nicht mal das Hallo Welt. Ja. Das ist schon echt wahnsinnig. Also der fordert eigentlich relativ kleine Methoden, die nicht tausende andere Methoden aufrufen. Recht kurzes Denken, lieber aufteilen, lieber nochmal eine neue Klasse machen, die nur einen einzigen Auftrag hat. Nur nicht diese Klasse namens Manager, die für alles zuständig ist und für alles und jedes eine Methode drin hat, sondern ein paar mehr Klassen. Also das hilft einem so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es vielleicht auf die Nerven geht, weil man es irgendwie jeden Tag sieht. Aber es ist halt so grau gehalten, eher ein bisschen im Hintergrund. Bin gespannt, wie das im Alltag dann rüberkommt. Dann gibt es noch ein interessantes Tool, das nennt sich Memory Diagnostics. Kurzum, ich habe eine Anwendung und irgendwie verbraucht sie mehr Speicher, warum auch immer, vielleicht über die Zeit. Ja. Was tue ich mit der Anwendung? Sie läuft an der Produktionsmaschine, natürlich nicht auf meiner Entwicklungsmaschine, da tritt es nie auf, aber in der Produktion nimmt sie von Zeit zu Zeit mehr Speicher. Es könnte eine Webseite sein, es könnte eine Windows-Anwendung sein, völlig egal. Wo sehe ich, dass sie viel Speicher nimmt? Ich sehe es im Windows Task Manager, dass irgendwie der Speicherverbrauch immer steigt, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Und dann kann ich ja im Windows Task Manager, ne, Steuerung alt entfernen, Task Manager, kann ich ja Rechtsklick Create Memory Dump sagen. Dann kriege ich ja so eine riesen Memory Dump Datei über 100 Megabyte groß vom jetzigen Speicherauszug. Und wenn ich also einen Memory Dump von einer Managed Anwendung, also es muss .NET Codes einmache, dann sind da mittlerweile auch Speicherdaten drin. Das heißt, ich kann das per Doppelklick in Visual Studio öffnen, diese Dump-Datei. Das ist hier eine Dump-Datei, die ich angelegt habe, als das Ding doppelt so viel Speicher gebraucht hat, als ich erwartet habe. Ich sehe jetzt hier auf der linken Seite die einzelnen Objekte, die noch gehalten werden, die der Garbage Collector nicht aufräumen konnte. Wenn ich draufklicke, sagt er mich hier unten einmal, wer dieses Objekt noch festhält, also welche Referenzen erlauben gerade jetzt nicht, dass es aufgeräumt wird. Oder ich kann per Referenzen reingucken, diese Liste vom String, was genau hält die intern? Sie hält intern 4000 Strings. Und wenn ich zwei Memory-Dumps mache, also einen, als noch alles gut aussah und einen, als der Speicher übergelaufen ist, dann kann ich sie miteinander vergleichen. Das ist hier nämlich eigentlich schon eine Vergleichsansicht. Er zeigt mir nämlich, okay, das ist, wir haben ein Objekt von diesem Typ, da hat sich nichts getan, aber die Größe hat sich seit deinem letzten Memory-Dump deutlich erhöht. Und zwar sind plötzlich 2000 mehr String-Objekte hier unten drin. Und du hast vielleicht nur 2000 und nicht 4000 erwartet. Also irgendwo ist was nicht freigegeben worden. Und wirklich, man braucht nichts anderes als den Task Manager auf einer Maschine. Man kann auch auf 64-Bit endlich Memory Dumps richtig machen. Es muss .NET Code sein. Fährt mit diesen ein oder zwei Memory Dump Dateien zu seinem Visual Studio. Doppelklick geht auf und landet in dieser Ansicht. Ja, nicht ganz. Man muss einmal noch klicken. Aber der eine Klick, den man machen muss, das ist die Ansicht, die aufkommt, wenn man Doppelklick auf Memory Dump macht. Und wenn es sich, wie gesagt, um einen .NET Memory Dump handelt, gibt es hier Debug Managed Memory. Da klickt man einmal drauf und dann landet man in einem anderen Fenster. So, ansonsten gibt es noch eine ganze Reihe von interessanten Sachen, die im Team Foundation Server neu eingebaut wurden. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man Backlogs auf verschiedenen Ebenen verwaltet. Das ist sehr schön, weil man ja selber letztlich so ein flaches Backlog hat, wo das Team Dinge abarbeitet, drunter die Tasks, wer was macht. Und jetzt gibt es Ebenen darüber, quasi die Ebene des Kunden. Der Kunde hat ja irgendeinen Wunsch, der vielleicht ein halbes Jahr dauert. Und diesen Kundenwunsch, den werden wir uns in einzelne Pakete zerteilen, damit unsere Arbeit planen. Aber der Kunde denkt meistens in diesen höheren Elementen. Und jetzt gibt es eben genau diese drei Stufen. Stufe 1, die Kundenstufe, sind sogenannte Features. Dann gibt es die Stufe drunter, das sind zum Beispiel Product Backlog Items in der Scrum-Vorlage, wo kleine Pakete definiert werden, die einzeln testbar, entwickelbar sind, in einen Sprint reinpassen. Und drunter hier in gelb sind die Tasks, wer was macht. Also jetzt drei Ebenen und man kann auch, wenn man möchte, bis zu fünf Ebenen hochgehen. Neu ist also die Ebene hier oben, Features hier in lila angezeigt. Ja, man kann die Farben auch anpassen. Wer seine Lieblingsfarbe darin sehen möchte, kein Problem. Wer das erste Mal diese Ansicht benutzt, bitte nicht verzweifeln, wenn man das Plus nicht findet, was hier in grün eingezeichnet ist. Ich habe auch nur 4 Stunden gesucht. Das ist eine dieser Vereinfachungen der modernen Oberflächen. Moderne Oberflächen zeigen die Befehle erst, wenn man mit der Maus zufällig am richtigen Ort ist. Ja? Man muss also hier mit der Maus in der Spalte sein. Die war nämlich genau hier, als ich den Screenshot gemacht habe, an einem Element, wo man auch Kinder einfügen kann, also einem Feature oder Product Backlog Item. Und dann taucht erst das grüne Ding auf. Gott, habe ich lange gesucht. Ja, moderne Oberflächen ist kriegsentscheidend. Dann noch im Schnelldurchlauf 3 weitere Features von der Webseite. Einmal gibt es die Möglichkeit, jetzt Reports zu erzeugen, kleine Charts. Ich kann mir also zu jeder Work-Item-Query, die ich mir definiert habe, hier eine Query mit allen meinen Aufgaben, kann ich jetzt auf so eine Chart-Seite gehen und kann mir hier einfach mal eben eine Auswertung zaubern. Das heißt, ich gehe hier auf New Chart, ich sage, ich hätte gerne einen Pie-Chart, sortiere mir das bitte nach Area-Pfad und ich kann auch die Farben wählen, wie ich sie gerne hätte. Ach. Als sie das Feature eingebaut haben, dachte ich schon, sie kennen mich noch nicht da. Das ist, Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel nach unseren 2 Teams, die hier am gleichen Projekt arbeiten oder die Dinge, die noch nicht aufgeteilt sind, wer gerade was macht. Und so kann man sich das sehr schnell zusammenbauen. Man kann es auch auf die Startseite raufwerfen. Wenn man dann rüber geht auf die Team-Startseite im Web, wird man das da dran sehen. Also auch die Website ist wieder aufgewertet worden. Es wird immer mehr ins Web überziehen. Alles, was mit Testmanagement, Projektmanagement zu tun hat, ist nur noch im Web. Als der Team Foundation Server anfing vor 7 Jahren, war Excel, das Projektmanagement-Werkzeug, ganz, ganz oben. Und an Web dachte noch niemand. Es gab noch nicht mal eine Webseite zum TFS. Und heute ist die Webseite eigentlich die Steuerzentrale. Immer mehr passiert im Web. Und nur noch wirklich spezielle Dinge wie dieser Videorekorder, der ist dann im Testmanager drin. Alles andere ist Web, Web und Web. Die Webseite sieht jetzt in dem Design momentan so aus, in der neuesten Fassung. Team Foundation Server, ordentlich angewachsen in den letzten Jahren. Ja, schön, dass Sie zum Vortrag gekommen sind. Ich wollte Ihnen vor allem einerseits zeigen, was so die Highlights aus 2013 sind. Möchte ich Ihnen natürlich noch zeigen, klar, das haben wir noch 60 Minuten. Ja. Und vor allem auch ein paar Demos zu den Features, von denen ich meine, dass es sich lohnt. Und ganz wichtig, dieser Tipp, in kleinen Häppchen. Ne? Alles, was wir heute gesehen haben, kann man in einer Stunde schon einen Schritt weiterbringen. Man muss sich nur irgendwann mal hinsetzen. Die meisten Firmen, die man auf Testen anspricht, sagen dann, das machen wir, wenn Zeit ist. Komisch, dieser Moment, wenn Zeit ist oder müsste mal machen, der steht in meinem Kalender immer nicht so richtig drin. Man muss sich einfach mal hinsetzen, mal irgendwas, eine Kleinigkeit machen, eine Stunde irgendwas tun und dann ist man auch einen Schritt weiter, als man vorher war. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Vortrag. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, die nächsten 60 Minuten werden Ihnen gefallen. In diesem Sinne, eine wunderschöne Tech Day ist noch. Vielen Dank.